SRF 1.
SRF 1 Forum.
SRF 1 am Donnerstagabend, ganz herzlich willkommen bei der Sendung Forum. Wer vor mehr als 20 Jahren den Militärdienst nicht hätte können mit seinem Gewissen vereinbaren, der hätte ins Gefängnis müssen. Dienstverweigerer, das war dann ein grosses Politikum gewesen. Die Diskussion, die ist seit 20 Jahren vom Tisch. Seit dem 1. Oktober 1996 gibt es den Zivildienst für dienstaugliche Männer, die den Militärdienst nicht mit ihrem Gewissen können vereinbaren können. Seit 20 Jahren brandet aber immer auch wieder Diskussion auf, ob der Zivildienst zu attraktiv sei. Wir reden darüber hier in der Sendung Forum mit euch und mit Gästen live hier im Studio unter der Leitung von der Christine Hubacher.
Der neue Armeechef vertritt sein Amt am 1. Jänner an. Der Philipp Rebauch hat nicht lange gefackelt in seiner ersten Ansprache. Der Zivildienst sei zu attraktiv. Man hat heute Mühe genug, Männer für die Armee zu rekrutieren, hat er gesagt. Meine Gäste sind drei Männer, alle haben Militär gemacht oder machen immer noch. Der Dominik Wehri hat nach RS und 4 WKs gesagt, da mache ich nicht mehr mit. Dominik Wehri, warum?
Für mich war schon die RS eine richtige Geduldsprobe. Nach 4 WKs habe ich dann irgendwann einfach die Hoffnung verloren, dass es besser wird. Zu warten, ohne zu verstehen. Irgendwie ist das dann, bin ich mit der Geduld am Ende gewesen. Die Diskrepanz, auch die menschliche Diskrepanz zwischen dem Zivilleben und dem Militär ist mir irgendwie zu künstlich gewesen, zu unglaubwürdig geworden. Und mit dem Alter dann, und dann ist die Gewissensprüfung abgeschafft worden, 2009. Und dann habe ich dann nach dem Weg gefunden, jetzt reicht es mir.
Was ihr nachher gemacht habt und eine weitere Motivation, den Dienst zu quittieren, reden wir nachher darüber. Der zweite Gast ist der Sandro Keller, Hauptmann, Kompaniekommandant. Ihr seid etwa gleich alt wie der Herr Wehri. Wieso macht ihr Militär und nicht Zivildienst?
Ja, das sind eigentlich drei Hauptgründe. Das ist zum Ersten, weil ich persönlich überzeugt bin, dass unser Land als freiheitlich selbstständiges Land eine Armee braucht, zum Schutz von Land und Leuten. Das ist zweitens, weil ich persönlich einen Beitrag für die Sicherheit will leisten, weil ich bereit bin, auch mehr zu leisten. Und drittens, weil ich selber im Gegensatz zum Herrn Wehri die ganze Militärzeit, insbesondere auch meine militärische Führungsausbildung, als sehr effizient, konstruktiv und sinnhaft anschaue und dort sowohl persönlich wie auch beruflich davon profitieren kann.
Das war der Sandro Keller, Hauptmann, der dritte im Bund. Das ist der Arthur Löpfe, Altnationalrat der CVP. Herr Löpfe, ihr präsidiert die Studiengruppe Dienstpflichtsystem. Die Studiengruppe hat den Auftrag bekommen, anzuschauen, wie Armee, Zivildienst und Zivilschutz in Zukunft sollen entwickelt werden. Ein dicker Bericht bei uns nachzulesen auf srf1.ch. Der Zivildienst, wie sieht er aus in 20 Jahren?
Von den Aufgaben her gesehen, wird es nicht wesentlich anders sein. Ich glaube, wir brauchen die Leute im Bereich des Sozialwesens, wie das heute der Fall ist, also Pflege, Betreuung, Gesundheitswesen, das Betreuungswesen wird nicht einfacher werden. Es gibt immer mehr ältere Leute. Die Frage ist, ob die zivilen Kapazitäten auch in besonderen Situationen dem Bedarf gewachsen sind, an Pflegepersonal. Das ist die eine Aufgabe, die zweite Umwelt- und Naturschutz. Das wird sich weiterentwickeln. Dann ist die Frage der Organisation. Ich habe jetzt von der Aufgabe geredet. Wenn wir die Organisation anschauen, muss das nicht unbedingt in dieser Organisation sein, wie es das jetzt ist. Also je nach Modell, das man möglicherweise anstreben wird, also nehmen wir jetzt ein extremes Beispiel, allgemeine Dienstpflicht, dann gibt es den Zivildienst in dieser Organisation überhaupt nicht mehr. Nicht? Sondern dort kann ja jeder dann mehr oder weniger oder könnte Aufgaben frei wählen und die werden dann unter anderem auch in diesen Aufgabenbereich sein. Bei einer Sicherheitsdienstpflicht, das ist ein anderes Modell, dort würde man ja den Zivilschutz und den Zivildienst zusammenfassen, auch dann wird die Organisation ganz eine andere. Es wird eher weniger Leute geben, die Zivildienst leisten in 10 Jahren.
Bis in 20 Jahren. Bis in 20 Jahren.
Also, das ist mir dann ein bisschen weit. Da bin ich nicht mehr dabei.
Da seid ihr nicht mehr dabei. Gut. Reden wir über den Zivildienst. Bis um 2008 haben Männer, die ein Gesuch gestellt haben für den Zivildienst, aus Gewissensgründen von einer Kommission müssen. Die hat dann geschaut, ob die Gründe stichhaltig sind. Ab 2009 hat man gesagt, das ist zu teuer, der Aufwand. Die meisten Gesuche werden sowieso bewilligt. Das gilt der Tatbeweis. Sprich, man schreibt zwar noch, jawohl, ich kann das Militär nicht mit meinem Gewissen vereinbaren. Man muss aber keine Gründe mehr angeben, sondern sagen, ich bringe den Tatbeweis, ich leiste anderthalb Mal so lang Zivildienst wie Militärdienst. In den nächsten zwei Jahren, also bis 2011, sind die Zahlen von den Gesuchen aufgeschnellt. Es war einfach, vom Militär wegzukommen. Zu einfach, hat die Sicherheitskommission und der Bundesrat gesagt. Darum hat man den Weg aus dem Militär her zum Zivildienst verkompliziert. Das Formular kann man nicht mehr einfach so zack vom Internet herunterladen, sondern man muss es anfordern. Man muss warten und es geht vier Wochen, bis man Zulassung bekommt. Dazu gibt es obligatorische Einführungstage. Das hat die Zahl der Zivildienstleistenden ab 2011 sofort gedrückt, aber sie steigen wieder an. Letztes Jahr haben ungefähr 5'800 Mann ein Gesuch eingereicht für einen Zivildienst. Es sind alles diensttaugliche Männer und die sind in der heutigen Zeit offenbar hoch begehrt, denn die Armee fürchtet um ihren Bestand. Die Männer, die in den Zivildienst gehen, die hat das Militär auch gern. Darum also die Frage, ist der Zivildienst zu attraktiv? Online wird das seit gestern interessant diskutiert, Anna Wepfer. Ihr verfolgt die Diskussion.
Ja, genau. Und was vorweg auffällig ist, wenn vielleicht auch nicht sehr überraschend ist, es diskutieren bei uns online nur Männer. Und sie diskutieren kontrovers. Meinungen über den Wert von Zivil- und Militärdienst gehen weit auseinander. Und ich habe da zwei Beispiele rausgepickt, die das Spektrum ein bisschen zeigen. Auf der einen Seite der Thomas Schneider aus Oberrohrdorf. Er schreibt, lange nicht alle, die in Zivildienst wechseln, machen das aus Gewissensgründen, sondern viel eher, weil es einfach bequemer sei und die Leute für sich wollen das Optimum rausholen. Andere haben dann dagegen in der Diskussion, zum Beispiel der Thies Grimm aus Schaffis. Er wehrt sich gegen den Vorwurf, Zivildienstler sagen die Rückenberger und schreibt im Gegenteil, Jobs wie zum Beispiel in einem Ferienlager mit psychisch angeschlagenen Kindern zu arbeiten oder Wildheue irgendwo in einem Steilhang in den Bergen, das sei wahrscheinlich härter, als sich Zeit in einem WK zu vertreiben.
Das im Moment von online. Auf srf1.ch unter Forum könnt ihr einen weiteren Kommentar schreiben. Sie sind erwünscht. Auch von Frauen, sage ich hier explizit, dass es nicht einfach nur ein reiner Männerverein ist. Schreibt eure Meinung und die fließt in die Diskussion. Ihr könnt aber auch anrufen zu der Frage, ist der Zivildienst attraktiv oder macht, ist eine sinnvolle Ergänzung zum Militär? Anrufen könnt ihr auf Nummer 0848 440 222. Ich sage es noch einmal, 0848 440 222. Was verpasst man, wenn man nicht Zivildienst macht? Dominik Quere. Was hat der Herr Keller verpasst, wenn er nicht Zivildienst macht?
Er hat sicher, also verpasst ist hochgegriffen. Er hat eine Alternative gehabt zu dem, was er im Militär gut erlebt hat, wo er können, Leute begegnen konnte, die sozial vielleicht beispielsweise in einem anderen Umfeld unterwegs sind. Er konnte vielleicht auch Leute begegnen im Gesundheitsbereich, in Spitälern, in Heimen, die er sonst in seinem Alltag nicht begegnet. Wo ihm Einblick hat gegeben, wo ihm vielleicht auch in Sozialkompetenz, ich glaube, er hat es nicht nötig gehabt, das würde ich jetzt nicht sagen, aber wo ihn sicher hätte können menschlich weiterbringen.
Wir haben es vorhin gehört, Sandro Keller, der Vorwurf steht im Raum, die Zivildienst leisten, das sind Weiche. Ihr habt ihr das Gefühl, der Herr Wehri sei ein Weiche?
Nein, ganz und gar nicht. Ich glaube, das merkt man jetzt auch schon aus den ersten Gesprächen und Diskussionen, dass eigentlich sehr reflektiert und auch inhaltlich ganz wertvolle Inputs kommen. Und ich glaube, das ist wichtig in dieser Diskussion, dass man nicht wertend über die Personen redet, die sich für das eine oder das andere entscheiden, sondern wir müssen uns fragen, warum? Also warum verpflichtet der Staat junge Bürger, ganz viel wichtige Lebenszeit für den Staat abzusitzen? Ist das aus einem höheren Interesse, wo es wirklich braucht, wo es keine Alternative gibt? Und da bin ich überzeugt, die Armee ist so ein Grund. Oder ist es ein Grund, wie im Zivildienst heute häufig, dass es überall, wo man noch Freiwillige brauchen kann, tut man die einsetzen. Es sind günstige, fast gratis Mitarbeiter. Die kann man überall brauchen, das ist mir schon klar. Darum schreibt ja auch die Zivildienststelle auf ihrer Website, Zivildienstleistende können sie an allen Ecken und Enden unterstützen.
Findet ihr das ein Nachteil?
Persönlich?
Ja.
Für mich ist das kein Nachteil. Natürlich nicht. Aber gesellschaftspolitisch, wir sind ein liberales Land, da kann doch der Staat nicht angehen, Bürger verpflichten, und zwar nur Männer, um ihre Zeit einzusetzen für einen Zweck, wo es nicht wirklich, wirklich alternativlos ist.
Dominik Wehry.
Also würde ja lange nicht alle Zivildienstleistenden Militär brauchen, wenn ich richtig informiert bin. Also,
sag es noch einmal.
Es wird lange nicht alle Zivildienstleistenden Militär brauchen. Also, ich habe es nicht so erlebt, als wäre ich extrem gebraucht worden im Militär, ganz ehrlich gesagt. Und ich mache der Armee auch den Vorwurf, dass sie lange nicht mein persönliches Potenzial ausgeschöpft hat. Also, ich habe x Leute gesehen, die enormes Potenzial haben, die einfach in ihrer Armee mit ihrer Geduld angestellt sind, die kreative Köpfe wären, die innovative Geister sind, aber die in dem Rahmen, wo das Militär, wo eine Armee vorgibt, einfach nicht zurechtkommen, einfach sich nicht entfalten können und er eben zur Geduldsprobe sein
kann. Was der Herr Keller sagt, ist quasi, das ist nicht die Aufgabe vom Staat, sagen wir, junge Männer, jetzt im letzten Jahr 5'800 quasi Sozialbereich oder Gesundheitsbereich abdelegieren. Arthur Löpfe, was sagt unsere Studie, eure Studiengruppe dazu?
Also, wenn ich noch kurz darf etwas sagen zu der Wahlfreiheit. Es ist an und für sich nicht so, dass man einfach wählen kann. Es ist faktisch leider so, aber weil es keine Gewissensprüfung mehr gibt. Aber es ist eine Selbstdeklaration erforderlich, dass man den Betroffenen, der will Zivildienst leisten, muss unterschreiben, dass er ein Gewissensproblem hat. Leider ist es jetzt aber schon so, dass man natürlich auch im Volk weit und breit herum so versteht, dass man einfach wählen kann. Das ist nicht ganz so.
Also so einfach ist es nicht, wie sich
Nein.
das ganz
aufhört. Und dann, wo wir einfach sehen, also ich rede jetzt einfach aus der Sicht von der Studiengruppe, nicht, wir haben ein Sicherheitsbedürfnis. Nicht? Und ursprünglich ist natürlich einmal eine Armee, eine Militärdienstpflicht, wie sie heute heisst, aufgestellt worden, um eine gewisse Sicherheit gewährleisten zu liefern. Und dann hat man aber gesehen, es gibt Probleme, dass eben auch Militärdienst tauglich ist, der Militärdienst aus Gewissensgründen, ich muss einfach nochmal sagen, das ist der Ursprung gewesen, das könnte machen. Und da hat auch die Europäische Menschenrechtskonvention und so weiter, hat ja das dann auch unterstützt. Und das ist auch richtig, dass man das gemacht hat. Die Frage ist jetzt einfach, wo sind heute noch mögliche Hürden? Es gibt den Tatbeweis, die sind 1,5. Man hat die Gewissensprüfung abgeschafft. Hat aber
Moment, schau, der Tatbeweis, das ist ganz 1,5. Wichtig. Das heisst, anderthalb Mal so lang geht der Zivildienst.
Wie man normalerweise müsste Militärdienst leisten. Und das ist eigentlich heute, wenn man das will so sagen, eigentlich das Hindernis, möglicherweise, dass jemand sagt, ich mache nicht Zivildienst.
Ich habe am Telefon einen SRF1-Hörer, Markus Öster. Guten Abend, Herr Öster.
Guten Abend, Frau Hubacher.
Ja,
ich bin gestern von einem blinden Ferienlager zurückgekommen, von einem wöchigen Lager. Ich bin selber pensioniert und tue Tandem fahren mit Blinden. Und das sind jedes Mal, jetzt zum dritten Mal bin ich in so einem Lager, sind immer Zivildienste dabei. Und es ist absolut nicht so, dass die einfach geringer Weg wählen. Die haben ja 24-Stunden-Job dort. Das ist äußerst streng. Den ganzen Tag auf dem Tandem rumfahren, am Abend betreuen, zur Nacht betreuen. Es ist vorbildlich, was die Leute leisten.
Herr Öster, bleiben Sie schnell dran. Ich gebe das am Herrn Keller, der Hauptmann hier in der Runde. Der hat vorhin den Kopf geschüttelt. Wieso? Tandem fahren? Das müssen diensttaugliche Männer eigentlich nicht.
Ich habe ganz grosse Achtung und Respekt vor Personen, die sich so engagieren. Ich selber bin auch aktiv als Teil dieser Gesellschaft. Ich bin auch ab und zu schon als Lagerleiter oder Hilfsleiter in Kinderlager gewesen. Das sind strenge Aufgaben und ich achte das sehr. Aber es ist doch nicht die Aufgabe vom Staat, junge Menschen zu verpflichten, in die Lager zu gehen.
Herr Öster, was sagt ihr dem Herrn Keller?
Ja. Herr Keller, das sind nicht alle Männer. Wir reden nicht so, wie das alle jungen Schweizer Männer würden machen. Das ist überhaupt nicht der Fall. Aber es gibt solche, die das machen, und die machen das mit einer absoluten Verantwortung und Verpflichtung und Einsatz, also vorbildlich. Ich kenne jetzt verschiedene von diesen Leuten, von diesen Zivildienstlern, und das ist einfach, Das sind grossartige Leute, die wirklich den Blinden und Sehbehinderten dort dienen. Das ist wunderbar.
Merci vielmals, Herr Röster. Ihr habt eine Lanze gebrochen für Zivildienstleistenden, wo ihr gestern seid in einem Lager und Zeit gesehen hat, wie viel das sie eigentlich arbeiten. Dominik Wehry, was habt ihr gemacht, als ihr nachher Zivildienst gemacht
habt? Ich hatte drei Einsätze noch als Zivi. Einmal war ich beim Gumpel Drahtesel.
Das ist?
Im Liebefeld. Das ist eine Institution, wo unter anderem auch Zivildienstleistende eine Zivistelle hat. Und dort habe ich Langzeitarbeitslose unter anderem geholfen, Bewerbungen zu schreiben, Stellen zu suchen, die zu unterstützen, etc.
Und nachher?
Und die zwei weiteren Einsätze, die waren bei der Schweizer Tafel, wo ich abgelaufene Waren am Morgen früh, relativ früh in den Läden abgeholt und die nachher an Institutionen verteilt, wo Essen verteilen.
Klingt nach easy Job.
Ich habe sicher nicht die strengste Zivilstelle, das gebe ich offen zu. Es war auch die Situation so, dass ich dann die Kleinkinder hatte zu Hause. Meine Frau ist schon sehr stark beschäftigt. Also ich habe dort, sicher ist mir bewusst, dass man strengere Stellen hätte finden können, aber ich habe dort einfach eine gute Lösung gesucht und das war für mich sehr, sehr zielführend.
Dann doch nachvollziehbar. Also ihr seid um die 30, man hat Kinder daheim, man ist nicht drei Wochen von daheim weg, sondern kann am Abend heim und kann zu den Kindern schauen und kann auch Haushaltung machen.
Ist völlig nachvollziehbar. Ich glaube, wenn Sie meine Frau daheim fragen, ist die auch nicht immer froh, wenn ich länger weg bin, aufgrund des Militärs. Aber der Punkt ist der, den vorher der Herr Löpfe angesprochen hat. Der Herr Löpfe hat gesagt, es ist eigentlich auch heute noch so, dass man aus Gewissensgründen in Zivildienst wechselt. Und wenn ich jetzt die Frage direkt an Dominik Wehry übergebe, ist es bei Ihnen so gewesen, dass Sie aus Gewissensgründen oder nicht vielmehr aus persönlichen Sympathien und Wünschen in Zivildienst gewechselt haben?
Das mit diesen Gewissensgründen finde ich ein recht komplexes Thema. Also, erklärt mir mal, was das Gewissen ist. Erklärt mir mal, wann es ein Gewissensgrund sein und wann es ein nicht Gewissensgrund sein. Also, ich kann euch persönlich sagen, ich bin nicht Gewissensprüfung machen. Und ich bin an mein Geduldslimit gekommen, im Militär mehrmals. Ich bin wirklich ans Limit gekommen. Habe mich x-mal recht fest aufgeregt.
Glauben Sie mir, ich bin auch ans Limit gekommen.
Ich habe verzichtet, also nicht so ans Limit gekommen, wie ihr vielleicht meint. Ich bin körperlich zwischendurch ans Limit gekommen, ich bin mental zwischendurch herausgefordert gewesen, aber ab der Organisation, ab diesen Wartezeiten, ab gewissen Sinnlosigkeiten, ab die haben mich vor allem an Grenzen gebracht. Und dann habe ich mir gesagt, die Gewissensprüfung hätte ich nicht gemacht, weil das Gewissen muss ich mir nicht von irgendjemandem bestätigen, dass es tatsächlich mein Gewissen berechtigt, sondern ich habe dann gesagt, mein Gewissen ist am Ende und ich kann sagen, ich mache jetzt einen Zivildienst, es reicht mir.
Und genau das ist der Punkt heute. Und das ist auch mein Vorwurf an die Politik. Die Politik tut es so, wie wenn heute noch das eigentlich eine Wehrpflicht würde gelten, wie sie in der Verfassung steht, dass jeder Schweizer muss Militärdienst leisten und nur die, die es mit ihrem Gewissen nicht vereinbaren können, in Zivildienst gehen. Aber heute ist es so faktisch, und das ist die Realität, dass jeder, der die persönliche Sympathie nicht hat fürs Militär und wie Flexibilität will, also örtliche Flexibilität, wo leiste ich Dienst, zeitliche, wann leiste ich Dienst und auch inhaltlich, was leiste ich für einen Dienst, der kann das alles im Zivildienst für sich in einem schönen Päckchen definieren und dort nach seinen Wünschen und Vorstellungen Dienst leisten. Das entspricht natürlich dem Zeitgeist, aber ist, glaube ich, nicht das, was unsere Bundesverfassung unter Wehrpflicht
aber
meint.
Aber schauen wir schon in die Bundesverfassung, was die eigentlich zum Zivildienst sagt. Herr Löpfe.
Also, es ist tatsächlich so, dass wir von der Bundesverfassung her und vom Gesetz her eigentlich klare Verhältnisse haben. In der Bundesverfassung gibt es, und das muss man einfach zur Kenntnis nehmen, seit Mitte der 90er Jahre, gibt es einfach die Möglichkeit, dass man den Militärdienst, also dass es für die Militärdienstpflicht eine Möglichkeit gibt, einen Zivildienst zu leisten. Das ist vorgesehen. Es gibt dann als Präzisierung gibt es ein Zivildienstgesetz. Das hat man vor einem Jahr nochmal präzisiert und bestätigt. Und wie gesagt, es ist jetzt einfach nur noch die 1,5. Es wird gewisse in Selbstdeklaration, was man immer darunter versteht. Ich glaube, da müssen wir gar nicht mehr gross darüber diskutieren. Die Frage ist nur noch, will jemand 1,5 machen oder nicht. Das ist eine Tatsache. Und jetzt müssen wir sehen, wer das will machen, kann das machen.
Also es steht in der Bundesverfassung, ja,
es
jawohl.
Es gibt einen zivilen Ersatzdienst.
Es gibt einen zivilen Ersatzdienst. Also das ist in der Verfassung.
Und jetzt bin ich noch
mal fest
sagen. Jetzt haben wir im Jahr 5.000 bis 6.000. Das ist einfach eine Tatsache von Leuten, die zugelassen werden in Zivildienst. Und es ist völlig klar, das sind ja alles militärdiensttaugliche Leute. Das sind also tüchtige Leute. Die können etwas. Und dass man natürlich, wenn wir die schon haben, dann müssen wir mit denen auch etwas Vernünftiges machen. Und ich glaube auch, dass man jetzt Schritt für Schritt natürlich diese Aufgaben vermehrt, auch von der Ausbildung her unterstützt. Und was der Herr Wehring gesagt hat, die Aufgaben, die sind in Ordnung. Wenn wir nun diese Verhältnisse haben, auch rechtlich, müssen wir die Leute sinnvoll einsetzen. Und möglichst nicht, dass sie einfach nicht viel machen und so weiter, sondern dass man sie wirklich sinnvoll einsetzt.
So sinnvoll, das sind einfach die Tatsachen. Im Zivildienst einfach sinnvolle Betriebe finden, ja, sinnvolle Aufgaben, ja, die sie der Gesellschaft nutzen. Ich möchte gerne einen weiteren Hörer begrüßen. Es ist der Patrick Züst. Der Patrick Züst hat von Anfang an gesagt, also noch bevor er in der RS ist, ich mache Zivildienst. Guten Abend, Herr Züst.
Guten Abend, Frau Hubacher.
Herr Züst, ui, da kommt jetzt bei euch jetzt das Mikrofon rein, irgendwie. Herr Züst, sagt mir, wie war eigentlich die Akzeptanz rundum mit der Familie, Freunden etc., wo ihr gesagt, ihr macht Zivildienst und ihr geht in dem Fall nicht ins Militär?
Innerhalb der Familie war das sehr, sehr gut gewesen. Also ich hatte da überhaupt kein Problem gehabt eigentlich. Was ein bisschen schwerer war, ist im kollegialen Umkreis. Ich stamme aus dem Freiamt. Das ist ein eher ländliches Gebiet, vielleicht sogar ein bisschen provinzielles Gebiet im Kanton Aargau. Und da ist das Militär doch noch, hat einen sehr guten Ruf. Und da ist man eigentlich auch stolz, wenn man ins Militär geht. Ich bin dann auch von meiner Klasse der Einzige nach der Kantonsschule, der sich entschieden hat, zum wirklich den Zivildienst zu machen, und haben wir da auch viel müssen anlassen. Also da, ja, ist wirklich die Akzeptanz für den Kollegen vielfach nicht gross gewesen.
Was haben Sie denn gesagt?
Das hat angefangen mit Weichei und Feigling, ist schnell über Pussy und Schwuchle und alles gegangen. Und halt, ja, dass ich keinen Stolz habe, keine Eier, kein Rückgrat, was auch immer man sich da darunter will vorstellen.
Also, die ganze Sauce ist gekommen, in dem Fall, wenn ich euch so zuhöre. Und nachher an der Rekrutierung selber, habt ihr ja das irgendwann mal müssen formulieren. Ist das schwierig gewesen?
Ja, ich habe mich da ziemlich zurückgehalten am Anfang, weil die Rekrutierung, da sind wirklich eigentlich eine grosse Vielzahl von Männern, die alle mit grosser Begeisterung kommen. Also so Begeisterung fürs Militär, so habe ich das zumindest wahrgenommen. Und ich bin eher vorsichtig gewesen, mich da früh als Zivi zu outen, weil es geht jetzt halt wirklich darum, dass man eine gute Sportprüfung macht, dass man gute Tests macht, dass man eine gute Funktion überkommt. Und wer offen zugeht, dass er eigentlich gar nicht in die Institution will, sondern lieber Zivi macht, der hat auch dort sich einiges müssen anlassen. Wegen dem habe ich mich dort eher zurückgehalten. Und dann vor allem im persönlichen Gespräch mit den offiziellen Militärleuten mich dann dazu geäussert.
Und wie haben denn die offiziellen Militärleute auf euch reagiert? Also wenn das im Umfeld nicht so können sagen?
Das war ziemlich lustig. Ich habe einen recht guten Sporttest gemacht, auch die restlichen psychischen Tests und Intelligenztests eigentlich gute Resultate erzielt. Und ja, der Herr, der mich dann dort im Büro begrüßt hat und mit mir eigentlich meine militärische Funktion absprechen wollte, ist dann doch enttäuscht gewesen, dass ich mich da also sofort eigentlich zum Zivildienst angezogen gefühlt habe und hat auch länger probiert, mir klar zu machen, dass das Militär eigentlich doch eine gute Institution für mich wäre, dass man Verwendung für mich hätte. Aber ja, ich habe dann sehr schnell eigentlich klar gemacht, dass das für mich keine Option ist und habe am gleichen Abend noch mein Zivildienst gesucht und abgeschickt.
Sagt mir, wieso habt ihr nicht ins Militär? Euch hätte man gerne gehabt.
Ja, es sind wirklich, was vorher angesprochen worden ist, mit der Bequemlichkeit, also mit den räumlichen, zeitlichen und den inhaltlichen Vorteilen, die man hat, das hat sicher mitgespielt. Aber ich muss da auch ganz klar betonen, dass wirklich die Gewissensgründe, die haben bei mir einen essentiellen Anteil gehabt. Also ich bin vor 2 Monaten in Berlin gewesen, dort steht heute noch ein Mauer. Ich bin vor 2 Wochen in Ypern gewesen, in Belgien, wo im Ersten Weltkrieg die Front aufeinanderprallt sind. Und das hat bei mir doch ziemliche Spuren hinterlassen und ich kann das tatsächlich nicht mit meinem Gewissen vereinbar. Und ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen die eigentliche Definition von Gewissenskonflikt. Ich glaube, ich könnte nicht in einer Konfliktsituation, in einer militärischen Krisensituation, mich dafür haben, dort mit dem Maschinengewehr andere Menschen zu töten.
Bleibt schnell dran, der Herr Keller hat euch, also wir haben euch alle interessiert zugelassen, aber der Herr Keller hat euch sehr interessiert zugelassen. So einen wie der Herr Züst, den hättet ihr gerne gehabt.
Also was heisst ich? die Armee braucht, und ich glaube, das ist wichtig, die Armee braucht fähige Soldaten, fähige Männer in dem Fall. Und das heisst, wir sind ein beschränktes Land, wir haben beschränkte Einwohner, wir müssen die nehmen, die wir nehmen können. Aber wir brauchen ausreichend für unsere Milizarmee. Also damit wir einen anständigen Bestand von einer Armee können sicherstellen können. Und das ist das Schöne, was der Herr Züsch gesagt hat. Er hat gesagt, im Endeffekt geht es darum, für das Land sein Leben zu investieren. Oder? Also einem anderen Menschen allenfalls auch Schaden zuzuführen, im ganz extremen Fall ihn auch zu töten.
Aber das wollte er ja nicht.
Richtig. Und in dieser Konsequenz aber müssen wir das Thema anschauen und sagen, wie, für welche Personen darf es möglich sein, sich aus dieser Verantwortung rauszunehmen, zum sagen, nein, ich setze mein Leben im Extremfall, im ganz, ganz hoffentlich nie eintretenden Ernstfall, nicht für das Land ein. Ich gehe nicht mit meinem Leben anstehen und schütze unser Land, sondern ich habe so starke Gewissensgründe, dass ich mich von dem entziehen kann. Und das ist die Frage. Und heute ist das eben nicht in dieser Konsequenz, sondern heute kann jeder, der nicht will, aus dem Militärdienst raus.
Da muss schnell der Herr Wehri darauf sagen, Herr Züsch, bleibt auch noch schnell dran am Telefon.
Also es gibt ja unterschiedliche Truppengattungen. Es ist nicht überall so, dass man wirklich im Härtefall auf Menschen schießt in jedem Fall. Was mir ein bisschen fehlt, ist einfach der Zwang ging ins Militär. Man will den Leuten vorwerfen und nur ihnen zwingen und man will noch keine Perspektive bieten. Da fehlt mir irgendwie der Aspekt, der geht irgendwie völlig um.
Herr Züsch, wenn ihr Perspektive hättet, wäre es anders gewesen?
Nein, ich glaube wirklich nicht. Also ich glaube, der Zivildienst ist genau wegen dem für mich die optimale Lösung gewesen, weil ich einen Nutzen für mein Land können bringen, wie das der Herr Hauptmann Keller auch ganz am Anfang von der Sendung gesagt hat. Und ich muss ehrlich zugeben, hätte es den Zivildienst nicht gegeben, hätte ich sicher den blauen Weg gewählt, wie man so schön sagt, und wäre nicht ins Militär gegangen und hätte sonst meinen Dienst nicht geleistet, weil ich einfach nicht dahinterstehen kann, was im Militär gemacht wird und mich nicht gewissenstechnisch mit dem können identifizieren.
Also ihr hättet einen Weg gefunden aus dem Militär, also nicht ins Militär zu müssen, aber ihr wäret nicht ins Gefängnis?
Ich hoffe es nicht, nein. Also das ist ja heute so, dass das verhältnismäßig, und ich glaube, dieser Tatsache muss man ins Auge blicken, einfach geht, dass man nicht ins Militär muss und auch sonst nicht ins Zivilien muss, sondern einfach untauglich geschrieben wird. Das ist so und ich finde das, wenn man tauglich wäre, finde ich das sicher nicht die richtige Lösung, wenn man sich als dienstpflichtiger Mann diesen Weg wählt. Aber genau wegen dem finde ich es richtig, dass der Zivildienst existiert in dieser Form. Und das war auch die optimale Lösung für mich. So.
Ich danke euch sehr für die Offenheit. Merci vielmals, Herr Züst. Anna Wepfer, online.
Ja, genau. Auch dort wird das Thema diskutiert. Wir haben es gerade gehört, Leute, die in der Armee eigentlich willkommen wären, aber dort nicht anwenden. Und darum schreibt ein Hörer, man müsse eben den Zivildienst unattraktiver machen. Und er hat zwei Vorschläge. Das eine wäre, dass man die Diensttage irgendwie in einem anderen Landesteil absolvieren, wo man eben selber nicht wohnt, dass man eben örtlich nicht so fest auslesen kann. Oder dass man sich die Tage, die man eben im Militär schon geleistet hat, nicht darf anrechnen lassen an Zivildienst. Und man muss von vorne anfangen.
Also das ist eine grosse Debatte. Arthur Löpfe, habe ich gelesen, ihr zitiert auch in diesem Bericht Dienstsysteme, ja, ganz viele verschiedene Sachen, also dass immer Vorschläge kommen, Motionen kommen, etc. im Parlament, man soll entweder den Zivildienst verkürzen, nämlich genau gleich lang machen wie das Militär, oder man soll ihn im Gegenteil, man soll ihn sehr, sehr lang machen, dass er nicht anderthalb Mal so lang ist. Eure Kommission kommt da zum anderen Fazit, was man dir wirklich vorschlagen oder welche Lösung dass man favorisiert?
Also die Diskussion, wie viel man mehr Dienst muss leisten im Zivildienst gegenüber oder im Vergleich zum Militärdienst, das ist eine alte Diskussion. Die 1,5 Mal sind ein politischer Kompromiss. Und ich bin der Meinung, Auch wenn es jetzt wieder andere Vorschläge gibt, übrigens nach oben und nach unten, man sollte bei dem bleiben. Es gibt auch nach oben eine gewisse Grenze. Es gibt die Europäische Menschenrechtskonvention und die hat dann natürlich auch schon Bedenken angemeldet in Ländern wie zum Beispiel Russland, wo sie auf zweimal hoch haben wollen und so und haben gesagt, ja, das ist nicht mehr verhältnismäßig, da gibt es Probleme. Also ich denke, 1,5 Mal ist richtig und es macht wenig Sinn, an dem wollen um zu doktern und zu ändern, weil das wir politisch keine Chance haben.
Ich muss dazu sagen, 1992 hat das Stimmvolk in einem überwältigenden Ja, ja gesagt zum Zivildienst. Einfach für hier vielleicht noch mal zurückzugehen. Ja. Jawohl, das Schweizer Volk will mit über 80% den Zivildienst. Es hat kein einziger von den Kantonen hat eine Mehrheit gefunden für dagegen. Also einfach für noch mal die Basis zu legen, auf was der Zivildienst eigentlich steht. Ich weiss, alle wollen etwas sagen, aber jetzt habe ich Hörerinnen und Hörer dran, die schon lange warten. Es ist das der Adrian Speckert. Guten Abend, Herr Speckert.
Guten Abend miteinander.
Herr Speckert, ihr seid gegen Zivildienst. Sagt mir warum.
Wenn ich sehe, ich fahre ein Postauto, das mal vorweg, und ich habe einen Zivildienstleister bei mir im Postauto drin. Und wenn ich sehe, wie die teilweise dreckig daherkommen, Flutschfaden nass, da muss ich sagen, da habe ich das in meiner ganzen Militärdienst nie so erlebt, wie die das mitmachen und miterleben. Und darum, das ist der erste Grund, wieso ich dagegen bin. Der zweite Grund, wieso ich dagegen bin, in der Armee hat man heute eine sensationelle Ausbildung, die man geniessen kann, die man voll im Zivilen brauchen kann. Ich spreche hier Kaderausbildung an. Das kann man voll im Zivilen mitnehmen. Das kann der Herr Hauptmann, der bei euch in der Sendung ist, kann das so bestätigen.
Herr Speckert, darf ich auf den ersten Punkt, weil nachher, wir reden im zweiten Teil nachher ausführlich noch über die Armee. Sagen wir, Herr Speckert, die Leute, die bei euch, oder die Männer, die bei euch im Boschi sind, pflotsch, nass und dreckig, also die denken, die sind dermassen dran im Zivildienst?
Also die gehen für Pro Natura als Beispiel, gehen die Hecken zurückschneiden und machen und tun. Und die kommen wirklich pflotschfaden als retour ins Postauto und die tun mir wirklich auch beleid, wie die daherkommen. Und ich habe ja selber habe ich 1000 Dienstage und ja, meine Soldaten habe ich nie so lange im Regen stehen lassen, wie der Zivildienst das muss machen.
Herr Specker, ich danke euch sehr. Also, ihr bringt hier Punkte. Manchmal werden die Zivildienstler auch zu hart dran, sagt ihr. Merci vielmals. Ich habe jemanden am Telefon. Es ist das Silvia Briner. Guten Abend, Frau Briner.
Guten Abend miteinander. Ich bin für den Zivildienst und zwar aus dem Grund, weil ich in einem Heim für Sozialtherapie geschaffen habe und dort haben wir immer Zivis gehabt und ohne die Zivis wäre ganz, ganz viel nicht passiert bei uns, weil durch die Sparmaßnahmen, die im sozialen Bereich Kanton Bern passiert sind, sind wir unglaublich froh gewesen, immer dürfen Zivis haben, die uns Arbeit abgenommen haben, die wir nicht mehr haben können machen oder keine Zeit hatten, weil wir viel Administratives immer mehr haben müssen leisten mussten. Und die Zivis, die haben eben Aufgaben übernommen, wo wir dann nicht mehr Zeit hatten. Und
wie war es zum Beispiel, Frau Briner, was haben Sie gemacht?
Ja, also wir haben natürlich teilweise sehr schwer behinderte Menschen gehabt. Und das braucht sehr viel Zeit für Einzelbetreuung und dann ist es manchmal während der Arbeit nicht möglich gewesen, in einer Werkstatt 7, 8 Leute allein zu betreuen. Und
Frau Briner, was dir sagt, wenn ich euch zuhöre, ist einfach, dass die Zivildienstleistenden eine wichtige Aufgabe übernommen haben bei euch, ja, im Heim, die ihr so nicht mehr hätten können leisten. Jetzt muss ich dir Arthur Löpfe anschauen, Präsident von der Studiengruppe Dienstsysteme. Ist denn das so? Dürfen Zivildienstleistende quasi Arbeitsplätze ausfüllen, die ein Kanton weggespart hat?
Also es gibt den Grundsatz von der Arbeitsmarktneutralität und ich kenne die Leute, die den Zivildienst ja betreuen, also die Stelle in Bern und die müssen verschiedene Kriterien einhalten, wenn sie mit einem Einsatzbetrieb einen Vertrag machen und die müssen auch etwas zahlen für die Leistung von der Zivildienstleistenden. Was jetzt aber die Frau Briner sagt, das ist ein typischer Einsatz jetzt von den Zivildienstleuten. Und nochmal, das ist nicht falsch. Im Gegenteil, man will ja in die
Richtung eigentlich gehen, indem man die guten Leute für das einsetzt. Nochmal, die haben den Weg gewählt und jetzt muss man es sinnvoll einsetzen.
Sinnvoll einsetzen. Merci vielmals, Frau Briner. Dominik Wehri.
Ja, jetzt, ich muss ehrlich sagen, wir langweilen die Diskussion, wo man da Zivildienst und Militär gegeneinander ausspielt und irgendwie diskutiert. Ihr habt es selber vorher gesagt, Frau Hubacher, es gibt einen Entscheid, der Zivildienst ist breit verankert, in der Bevölkerung breit akzeptiert, aber das müssen wir nicht diskutieren. Und ob der Zivildienst attraktiv ist oder nicht, das ist eine völlig subjektive Beurteilung. Der Herr Keller hat wahrscheinlich nicht einmal Zivildienst gemacht, sondern die Hälfte der Dienste machen müssen. Er hat sich für das Militär entschieden. Und für mich,
das stimmt nicht, Herr Wehri, Ich bin sehr, das ist noch interessant, ich bin sehr, sehr kritisch an die Aushebung. Also ich habe in meinem Umfeld, fragen Sie mal bei meinen Eltern an, in der Pubertät sehr, sehr militärkritisch Position bezogen. Ich bin an die Aushebung und bin genau mit dem Willen, etwas fürs Land zwar zu leisten, aber mich auch zu überzeugen, wie das funktioniert. Also es ist nicht so, dass ich da der grosse Fan
bin. Darf ich noch schnell fertig reden? Darf ich noch schnell fertig reden? Weil auf das, was ich eigentlich raus will, ist, ich erwarte, gerade von der Armee und vom neuen Armeechef, dass man nicht einfach immer so einen negativ-passiven Blick auf die Armee wirft und einfach sagt, und einfach im Zivildienst sagt, du bist zu attraktiv, sondern dass man mal ein bisschen auf sich selber schaut und sich mal überlegt, was gäbe es eigentlich für spannende Konzepte, um das Militär wieder anders zu positionieren. Und es gibt so ein paar ganz wichtige Triggerpunkte. Die Aushebung ist mal der erste Kontakt von vielen Leuten.
Das nehmen wir auf. Jetzt reden wir über die Armee. Weil online ist ganz viel gekommen, wenn ich das darüber geschaut habe, was ich sage, nicht eigentlich der Zivildienst ist das Problem.
Genau, die grosse Frage, ist die Armee dann zu unattraktiv? Die Frage wird heiss diskutiert. Und es gibt viele, die finden, ja, in puncto Attraktivität hat die Armee tatsächlich noch Luft nach oben. Zum Beispiel schreibt der Beda Dückelin aus Zürich. Er ist selber Hauptmann, der ehemalige Kompaniekommandant. Und er findet, der Militärdienst zeigt zu wenig attraktiv, weil die Armee ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen können und sie schaffen sich quasi selber ab. Der Pascal Tanner aus Lugano findet auch die Armee nicht so attraktiv, aber aus einem anderen Grund. Er schreibt nämlich, ich zitiere, die Unfähigkeit vieler Kader in einem vernünftigen und menschenwürdigen Ton zu kommunizieren, das sei das Problem. Und er verneige sich darum vor allen, die bereit sind, Zivildienst zu leisten. Dann gibt es aber noch ganz eine andere Meinung, zum Beispiel der Andreas Lang aus Bern. Er findet, Militärdienst sei halt per se unbequem und unsexy. Das müsse quasi nicht attraktiv sein, weil schliesslich hat niemand Freude daran, bei Minustemperaturen von außen irgendein Objekt zu überwachen. Und trotzdem sei es halt manchmal nötig.
Das hat ungefähr, das sind auch die Worte, die Philipp Röbor gebraucht hat bei seinem allerersten Interview. Das ist der Armeechef, ab 1. Jänner Armeechef wird, jetzt ist er bestimmt. Aus seinem ersten Interview hat er es so gesagt.
Weil sie marschieren, das tut weh. Wenn sie tragen, das tut auch weh. Wenn es regnet, sind sie nass und so weiter. Und am Schluss müssen wir in schwierigen Situationen eine Leistung erbringen. So eine Armee, das ist keine Schönwetterorganisation.
Armee ist keine Schönwetterorganisation. Wir reden darüber. Am Tisch sitzt der Sandro Keller, er ist Hauptmann, macht weiter. Der Dominik Wehri ist ehemaliger Soldat, er hat seinen Zivildienst gemacht. Der Arthur Löpfe ist der dritte am Tisch. Er ist Altnationalrat und ist hier in der Runde als Präsident von der Studiengruppe Dienstsystem. Die Gruppe hat im Auftrag vom Bundesrat angeschaut, wie sich Armee, Zivildienst und Zivilschutz in Zukunft sollen entwickeln. Also, es ist, man muss auch etwas verleiden. Das ist kein Schönwetterbetrieb, sagt da der neue Armeechef. Er spricht euch aus dem Herzen, Sandro Keller.
Ich würde das nicht so pauschal unterstützen. Sicher gibt es die, die körperlich, physisch, psychisch belastet sind und darum den anderen Weg wählen. Aber es gibt auch Leute, wie zum Beispiel ein Soldat aus meiner Kompanie, der hat letztes Jahr einen Zivildienst eingereicht und ich habe ihm gesagt, ich verstehe es nicht, du bist doch ein motivierter Panzergrenadier, du bist immer dabei, du bist zuvorderst, du ziehst und machst. Und dann sagt er, ja, es tut mir leid, Kadi, das ist Angst, es tut mir auch weh. Und hat mir dann schriftlich mitteilt, worum er geht. Und ich darf das kurz zitieren. Ich habe mich für den Zivildienst entschieden, weil ich während der Dienstzeit am Abend zu Hause bin und meinen Hobbys nachgehen kann. Den WK-Zeitpunkt mit meinem Arbeitgeber frei absprechen kann. Ich keinen langweiligen Wachdienst machen muss und meinem Kollegen bei seinem Bauprojekt unterstützen kann. Also das sind nicht Leute, die, ich glaube in der Masse, das kann man sagen, das sind nicht Leute, die vor körperlicher Anstrengung zurückschrecken, sondern das sind Leute, die ihr Leben ganz getreu im Zeitgeist optimieren. Und optimieren heisst, den Weg suchen, der einem selber passt. Und das ist nicht der Sinn der Wehrpflicht.
Herr Weiri.
Ich habe das Gefühl, dass es ganz viele, ganz motivierte junge Männer gibt, die heute keinen Militärdienst leisten, aber die absolut dabei wären, etwas zu erleben im Militär, sich körperlich vorauszugeben, sich zu investieren, mit anderen Männern unterwegs sein, ob jetzt das Tag oder Nacht ist, spielt keine Rolle. Aber es müsste in einem anständigen Umfeld passieren. Es müsste in einem Umfeld passieren, wo kompetente Leute führen, wo nicht einfach nur schreien der einzige Weg ist, zum Befehl auszugeben. Es ist einfach so.
Jetzt sind wir doch sehr stark in den Klischees. Also ich glaube, ich
bin schon auch Herr Weri, habt ihr das so erlebt? Also wenn ihr sagen, habt ihr das so erlebt, dass so wie schon mal gebrüllt worden?
Ich habe nichts gegen Brüllen. Ich tue auch gerne laut argumentieren. Aber mir hört es einfach auf, wenn das einzige Führungskonzept ist, wenn man schreit. Und wenn ich dann nachher frage, heisst es, ist so, weil ist so. Man darf nicht verstehen, warum es jetzt so ist. Das habe ich schon sehr oft erlebt. Ja.
Eure Meinung, die wir uns zulassen, 0848 440 222 ist die Telefonnummer, wenn ihr euch hier beteiligen wollt. An der Diskussion ist nicht der Zivildienst zu attraktiv, sondern einfach der Militär zu wenig attraktiv. Vielleicht müsste wirklich das Militär attraktiver werden, dass man gute Leute auch behalten könnte, Herr Keller. Und dann der Herr Löpfe, excuse. Ja.
Der Herr Weri hat das vorher so gesagt, ja, man kann das Militär spannender machen, weil es ist ja eigentlich eine sportliche Betätigung, man ist viel draußen, man macht etwas unter Mannen. Das ist nicht die Idee von der Armee, sondern die Armee hat einen Verteidigungsauftrag und für das hat sie sich auszubilden. Und da braucht es natürlich, so wie in meinem Fall, Panzergrenadier, die sehr eine anspruchsvolle, sehr spannende, wichtige Aufgabe haben, wo man auch zusammen die Erfahrungen machen kann. Aber da braucht es auch andere Funktionen, da braucht es Übermittler, da braucht es Sanitäter, da braucht es Logistiker. Und das sind Personen, die eine Aufgabe zu erfüllen haben, die halt auch Wartezeiten mit sich bringen, die auch repetitive Tätigkeiten mit sich bringen. Das gibt es und das braucht die Armee, um ihren Auftrag zu erfüllen.
Herr Löpfe, ihr habt noch vorhin gemeldet.
Jawohl. Also, der Zweck des Dienstpflichtsystems ist natürlich letztlich, dass man Personalbedürfnisse von den Einsatzorganisationen, sei das jetzt eben Armee oder Zivilschutz, kann in quantitativer und qualitativer Hinsicht sicherstellen. Die letzten Jahre war das nicht so ein Problem gewesen. Jetzt, selbst mit der neuen Armee, also Weiterentwicklung der Armee, wo 18'000, das ist eine wichtige Kennzahl, 18'000 ausgebildete Rekruten müssen jedes Jahr können in die Armee eingespeisen werden, damit man den Sollbestand von 100'000 bzw. den Effektivbestand von 140 ungefähr kann heben. Also, von was hängt jetzt das ab, die 18'000? Die Frage ist, wie viel kommen dazu, also von den Zugängen und von den Abgängen. Und an beiden Orten, und da hat die Studiengruppe sich überlegt, muss man ansetzen. Man muss schauen bei den Zugängen, dass man möglicherweise auch über eine Differenzierung der Funktionen und Anforderungsprofile kann bei der Rekrutierung schon weitere Leute gewinnen, indem man halt nicht jeden über den gleichen Leisten schlägt, sondern möglicherweise für gewisse Funktionen auch an Leute nehmen, die körperlich nicht so gut sind.
Also und eigentlich unter heutigen Maßstäben nicht dienstauglich.
Ja, wenn Sie mindestens die Anforderungen und das Anforderungsprofil, das man eigentlich immer hatte, also natürlich jemand muss auch körperlich sehr leistungsfähig sein. Jetzt aber auch muss man ansetzen bei den Abgängen. Und was gesagt worden ist, ist klar, wir haben auch Massnahmen vorgeschlagen. Natürlich muss die Armee, das ist eine der Massnahmen, die wir vorschlagen, attraktiver werden. Und da ist man auch schon dran, haben wir festgestellt, mit Freude. Und da gehen auch Sachen natürlich jetzt dazu, die jetzt vom Herrn Weri genannt worden sind. Man hat da sehr viel gemacht, bin ich der Meinung, in der Führung. Es ist ganz klar, der Ton muss anständig sein. Man muss Kader haben, die gut führen können. Wir müssen aber immer wieder im Klaren sein, wer ist in einer Milizarmee
im Militär, an einem Kader. Das ist ein Spiegelbild der Bürger, nichts anderes. Oder? Also sicher muss man mit geeigneten Massnahmen, die hat man definiert, auch in der Studiengruppe, muss man versuchen, dass das Ganze attraktiver ist.
Wenn man zum Beispiel mehr Sold, gell?
So, ja, das ist jetzt, sagen wir, es gibt weiche Faktoren und andere. Mhm. Aber Sie haben recht, man kann sich auch immer wieder überlegen, könnte man mehr Sold geben, kann man Steuerabzüge machen und so weiter. Es gibt verschiedene Wege, das gibt es im Ausland, zum Beispiel in Norwegen. Jetzt möchte ich aber noch eins sagen, wenn man jetzt sagt, immer wieder, ja, der Ton und all das. Ich habe gelitten in der Rekrutenschule dazu mal. Aber wissen Sie, was ich gesagt habe? Ich mache weiter, denen zeige ich das. Und das vermisse ich bei gewissen Leuten ein bisschen, dass sie sagen, ja, wir machen das besser und zu dem Zweck mache ich weiter.
Herr Löpfe, wenn ich den Bericht studiere, dann lese ich ganz einen Haufen Zahlen. Aber dann fällt mir auf, dass eigentlich der Zivildienst in dieser ganzen Geschichte, warum man eigentlich auf quasi Angst hat, dass der Bestand im Militär zu klein ist, ist eigentlich nicht der Zivildienst. Das heisst, wer überhaupt diensttauglich wird, das sind so um die 63-64% der jungen Männer. Also ein Drittel, der ist schon nicht, der ist schon gar nicht bei der Ziellinie. Also der Zivildienst, wir haben, es gibt einen Jahrgang, den man ganz gut angeschaut hat, das ist der Jahrgang von 1986. 1986 haben wir die wieder angeschaut, da sind 29 gewesen, das war letztes Jahr, und hat gesehen, dass noch 41% von diesen Männern, die machen noch Militärdienst, 6% machen Zivildienst, 15% sind währenddem rausgefallen, sind irgendwo verschwunden. Also es sind doch ganz viele Leute, die irgendwo verschwunden sind. Und es ist nicht der Zivildienst. Sagen wir etwas zu
dem. Ja, schauen Sie, also es fängt doch an bei der Rekrutierung. Und die Rekrutierung hat unter anderem medizinische Kriterien. Und ein grosser Teil fällt einfach dort weg, weil er sogenannt Militärdienst untauglich ist. Das ist ja so.
Und
es ist. Ja, am Schluss dann. Aber Sie müssen auch ein bisschen aufpassen.
Am Anfang.
Die Zahl, die Sie genannt haben, ist am Schluss nach 10 Jahren. Die Untauglichkeit, die besteht auch später, kann jemand untauglich werden während der Rekrutenschule in der WK rein. Das ist ein ganz normaler Prozess. Und dann müssen Sie heute auch sehen, dass mit dem Oberfeldarzt, die sind an der vordersten Front von der Rekrutierung, und sie sagen natürlich, die Hälfte von denen, die Militärdienst untauglich sind, haben unter anderem ein psychisches Problem, nicht nur. Auch kann kombiniert sein. Aber es ist ein riesiges Problem, Drogenprobleme und anderes mehr. Es ist auch die heutige Art, wie heute jemand aufwächst, das ist eine gesellschaftliche Entwicklung. Es ist die Einzimmergeneration. Also es gibt Anpassungsstörungen. Und wenn das dann noch kombiniert wird mit einem gewissen Persönlichkeitsprofil, gibt es einfach Probleme. Und da muss man auch ansetzen und schauen, dass man die Leute, ich sage, humaner einführt, dass man sie ein Aufbautraining machen lässt, dass man eben auch vom Ton her und so weiter. Also es gibt verschiedene Aspekte.
Aber wegen der Zahl, was der vorhin gesagt hat, die 61%, das sind die, die bei der Rekrutierung, hat man gesagt, jawohl, ihr seid diensttauglich. Das jawohl. Muss ich einfach nochmal gesagt haben. Und nach 10 Jahren sind es noch 41%.
Also ein Teil.
Einfach für nochmal zu sagen, wenn man so denkt, die allgemeine Wehrpflicht, oder einfach für das nochmal ein bisschen.
Schauen Sie, es ist einfach so, die jungen Männer sind nicht so gesund, wie man immer so annimmt. Es sind sehr viele, die irgendein Problem haben. Und jetzt kommt noch eins dazu. Schauen Sie, wenn Sie heute medizinisch, ist man eben auch viel vorsichtiger geworden. Wenn jemand Militärdienst macht oder auch Zivildienst, ist gleich welches, oder Zivilschutz, wenn dort eine Krankheit auftaucht, dann muss die Militärversicherung bis zum Schluss zahlen. Schluss heisst bis zum Lebensende. Also man ist da sehr vorsichtig geworden. Es gibt auch die Sicherheitsüberprüfung, Sachen, die man früher noch nicht gemacht hat. Es fallen viele Leute raus.
Da ist aber viele Leute Herr Löpfe, fahren raus. Eine Frage dazu. Die Weltwoche hat letzten Donnerstag mit dem Dr. Philipp Guth einen wunderbaren Artikel über das Thema Personal in der Armee geschrieben. Und da müssen wir schon selbstkritisch die Armee und ihre Personalpolitik anschauen. Wie kann es denn sein, dass die Tauglichkeitsquoten, also die körperlich oder psychisch untauglich für den Militärdienst, warum unterscheiden die sich nach Kanton? Sie sind Appenzell-Innerrhoder, Innerröder. Sie haben dort über 76% Tauglichkeit. Und die anderen Kantonen, beispielsweise Jura oder auch Zürich, sind das noch 57-55%. Und das kann nicht sein. Ich glaube nicht daran, dass ein Zürcher wie ich ungesünder ist als ein Appenzell-Innerrhoder.
Ganz kurz, Herr Löpfe, und nachher Also, müssen wir von
es ist
weg?
Tatsächlich eine gute Frage. Wenn man dieser Sache nachgeht, muss man einfach wissen, es hat verschiedene Ursachen. Es ist auch eine kulturelle Frage. Es ist auch eine Ausbildungsfrage. Es ist eine Stadt-Land-Frage und so weiter. Das ist leider so. Und jetzt ist es einfach so, dass Leute vom Land sind automatisch, oder man kann sagen, in der Regel viel besser motiviert als Leute von der Stadt. Das ist jetzt also sehr generell natürlich gesagt.
Der Jura würde die These widerlegen.
Ja, ist auch ländliches Gebiet. Das
ist ländlich. Hat aber nur 47%
Tauglichkeit. Ja, Mentalität, Kultur, die Ausbildung spielt alles eine Rolle. Und dann müssen Sie wissen, dass die Probleme bestehen überall. Also wenn Sie Rekrutierungszentren nehmen, die tun für verschiedene Kantone rekrutieren. Man kann also nicht sagen, es gibt pro Kanton ein Rekrutierungszentrum. Da ist es so. Das ist eine sehr schwierige Frage.
Wir müssen es so lassen, wo uns die Zeit dermassen davonläuft. Aber ich sehe ganz einen wichtigen Punkt innerhalb der Diskussion. Laufen der Armee die Leute davon? Haben sie zu wenig Leute? Ist ganz sicher auch die Dienstuntauglichkeit, wie wird die definiert? Anna Wepfer.
Genau, wir Online. Haben zu dieser Thematik zwei Geschichten bekommen, online, von Leuten, die eigentlich gerne in die Armee wären, aber nicht reingekommen sind. Und zwar, das eine ist eine Mutter, die schreibt von ihrem Sohn, der als untauglich befunden worden ist, weil er früher Ritalin genommen hätte. Obwohl er eben eigentlich gerne gegangen wäre. Und das andere ist ein Vater, der von seinem Sohn schreibt, der hat sich auch auf den Militärdienst gefreut, sei dann aber untauglich geworden, weil er keine Lehre abgeschlossen hätte. Das sei das Ausschlusskriterium gewesen. Und da müssen wir sich ja schliesslich nicht wundern, wenn dann die Armee Nachwuchsprobleme hätte.
Gut, also wir haben das Fenster aufgetan zu der Dienstuntauglichkeit. Neu ist, wer in Zivildienst geht. Der ist diensttauglich, also der ist physisch und psychisch in der Lage, so einen Zivildienst zu machen. Übrigens, 3/4 machen es in der Gesundheit oder im Sozialbereich und in der Natur, im Natur- oder Tierbereich. Gut, jetzt noch schnell eine Frage. Ich weiss nicht, Herr Wehry, ob ihr einen Sohn habt oder nicht. Hättet ihr einen? Würdet ihr sagen, wenn der mit 16, 17 erst Orientierungsabend geht vom Militär, was würdet ihr ihm sagen? Gang nicht. Gang doch nicht ins Militär, gang doch in den Zivildienst. Da profitierst du mehr für das Leben.
Ich würde ihn völlig frei lassen in dem Entscheid. Ich will ihn nicht ideologisch irgendwie in etwas hineinmanövrieren. Ich bin auch selber überhaupt nicht ideologisch irgendwie gegen das Militär oder so, überhaupt nicht. Er soll sich selber ein Bild machen davon. Ich habe übrigens einen Sohn, der zweite ist unterwegs. Und ich werde beide so frei wie möglich lassen. Und ich werde so unterstützen in dem, was ich machen will.
Sandra Keller, bei euch Sohn, wenn der kommt, ich bin nicht informiert über eure Familienverhältnis. Wenn ich jetzt auch sagen würde, mit 19, ich muss dir sagen, ich gehe in den Zivildienst. Du bist zwar Hauptmann, aber das mache ich nicht mit. Was
also, sagt ihr? Wenn mein Sohn nach mir kommt, dann wird er sehr militärkritisch. Weil ich es ja dort mal auch war. Aber natürlich soll er die freie Wahl haben und er soll das machen, was ihm am besten passt, was ihm in seine Planung am besten reinpasst. Ich würde ihm einfach den einen Rat mitgeben und sagen, das Einzige, wo das Land wirklich auf dich angewiesen ist, wo sie nicht die Leute kann anstellen kann, um das zu machen, wo sie nicht auf dem Arbeitsmarkt kann rekrutieren kann, ist die Sicherheit. Und damit, dass sie ihren Bestand kann sichern kann, ihren Auftrag, Schutz von Land und Leuten erfüllen, braucht sie dich. Das wäre meine Aussage.
Und ihr hofft, dass er auch gut zulässt. Dass beide Söhne gut zulassen. Also, ich danke euch ganz herzlich. Meine Herren, seid ihr daher nach Zürich gekommen. Merci.
Danke vielmals.
SRF 1 Forum.
Das war die Sendung Forum zum Thema Zivildienst ist.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.